das hätte ich an den Anfang packen sollen. Schaut das Video zu dieser Folge. Das ist jetzt leider wieder zu spät. Deswegen schneide ich das jetzt raus.
Kannst du noch an den Anfang schneiden?
Ja, vielleicht mache ich noch so einen Einsprecher oder so. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen im Fundbüro, eurem Podcast für vergessene oder aus anderen Gründen vollkommen unbekannte Videospiele. Mein Name ist Edgar und an meiner Seite ist wie eh und je der liebe Jan. Hallo Jan.
Hallo Edgar.
Ja, wir haben uns wieder zwei Spiele ausgesucht und wollen jetzt die nächsten Minuten, halbe Stunde, Dreiviertelstunde mal über unsere Eindrücke zu den Spielen selbst reden. Und ein bisschen über die Entwicklungsgeschichte, vielleicht über das Entwicklungsstudio und auch die Rezeption in der Spielepresse, also wie die Spiele so angekommen sind, wenn es überhaupt Pressemitteilungen oder so gab. Diese Folge wird das vielleicht ein bisschen schwierig. Ja, Jan, sag doch mal, welches Spiel du dir ausgesucht hast und wie du überhaupt zu dem Spiel gekommen bist, weil das vergessen wir, glaube ich, oft wieder. Unser Prozess ist, das auszusuchen, ne?
Das stimmt. Dazu muss ich ja sagen, dass ich ja jetzt mich so ein bisschen von der alten Abandonware wegbewege und das einfach mal was Neues ausprobiere und versuche, unbekannte Spiele bei Steam auszugraben. Einfach aus dem Hintergrund, dass man sie einfach installieren kann und nicht stundenlang irgendwie rumfummeln muss, bis man sie irgendwie einigermaßen zum Laufen kriegt. Und da hatte ich bei mir schon länger, seit 2020 in der Bibliothek, einen Titel, der sehr absurd klingt, und einfach weil er so absurd klingt, habe ich ihn ausgewählt. Und das ist Wild West and Wizards.
Klingt auf jeden Fall nach einer sehr wilden Kombi. Als ich das gehört habe, konnte ich mir auch überhaupt nichts drunter vorstellen, was das jetzt genau sein soll, weil das sind so zwei Genres für mich, die eigentlich richtig weit auseinander liegen. Also wir hatten ja vor kurzem dieses Immortals of Avenue, wo du dich vielleicht dran erinnern kannst. Das kam so 2023 raus, was ja auch so ein großer Wizard-Shooter war, aber jetzt Wilder Westen mit Zauberern, was soll das sein?
Ja, was soll das sein? Es ist würde sagen, so Sandbox-RPG, wo man eben mit magischen Kräften durch die Gegend läuft und halt lootet, levelt und Quests erledigt und nebenbei eben zaubert oder eben mit klassisch Revolver und Schrotflinte unterwegs ist.
Ich habe schon auf den Screenshots gesehen, dass man in den ersten drei Screenshots waren irgendwie immer so die gleiche Schrotflinte, also so eine doppelläufige Schrotflinte. Und man konnte dann in der anderen Hand irgendwie zaubern oder gleichzeitig zaubern. Habe ich das richtig gesehen?
Ja, so in etwa. Also man hat zwei Waffen zur Auswahl. Das ist einmal eine Pistole, dann später die Schrotflinte, die dazukommt. Die habe ich dann auch erst nach den ersten paar Missionen bekommen. Und dann hat man unten, wie man das auch bei, weiß ich nicht, ich glaube bei WoW oder so auch so kennt, oder ich glaube bei Dragon Age ist das auch mal so gewesen, dass man eben so eine Schnellleiste hat, wo man sich dann eben Fähigkeiten reinlegen kann. Und das sind dann eben die Zauber. Und die Zauber, die verbrauchen dann eben Mana, also weiß nicht, dann die, so zwei Zauber kann man sich auf Q und E legen, wenn man mit WSAD unterwegs ist, dann die anderen so auf 1, 2, 3. Und genau, die kann man dann entsprechend zaubern, die verbrauchen dann Mana und man hat dann auch so einen Fähigkeitsbaum, den man dann so langlaufen kann, um dann die Zauber zu verbessern und später dann auch neue Zauber freizuschalten. Und genau, bei der Munition ist es eben so, das ist dann eben das, was man halt so, ist halt so die Standardwaffe, würde ich sagen. Und da hat man die Wahl zwischen drei verschiedenen Munitionen, einmal so eine schwache Munition, die man unbegrenzt zur Verfügung hat, dann so eine normale Munition und dann eben eine etwas bessere Munition, die mehr Schaden anrichtet, aber natürlich auch seltener in der Spielwelt vorkommt.
Ist das dann so wie bei Doom, dass die auf dem Boden einfach rumliegt und man die einsammeln muss, oder wie kriegt man die Munition?
Also die Munition kann man, habe ich hauptsächlich bekommen durch Looten aus Fässern zum Beispiel oder eben von besiegten Gegnern. Ansonsten gibt es aber auch einen Shop, wo man die dann kaufen kann.
Okay. Ja, was ist denn das generell für eine Art von Shooter? Weil also Shooter ist ja so ein Genre, das geht ja sehr weit auseinander. Da gibt es ja sehr unterschiedliche Vertreterinnen und Vertreter. Kannst du das noch ein bisschen genauer erklären? Weil, ja, also Open World, aber das heißt jetzt ja auch irgendwie noch nicht so viel.
Genau, dann würde ich vielleicht, also ich würde es tatsächlich auch eher als RPG, als Shooter betrachten. Vielleicht so wie die neueren Fallouts. So ganz grob, was so Anteil von Shooting und Rollenspiel angeht. Man wird ohne große Story in die Welt geschmissen und dann hat man so ein paar Quests, die dann eben aufploppen, die man dann eben verfolgen kann, aber nicht verfolgen muss. Beziehungsweise noch weiter vor wählt man erstmal seine Klasse aus. Ich habe mich dann für den Witch-Doktor, glaube ich, heißt der, entschieden, der dann eben auch darauf setzt, sich selber so Schaden zuzufügen und sich auch selber heilen zu können. Genau, und dann zieht man eben los und versucht, die ersten kleinen Level-1-Gegner zu besiegen, kommt dann ziemlich schnell in die große Stadt, die dann so als Hub dient. Und da wird man dann eben auch mit Quests versorgt. Und ja, die kann man dann eben machen, um eben ja Erfahrungspunkte zu generieren. Und mehr ist es eigentlich auch nicht. Also man folgt da jetzt keiner großen Geschichte.
Das wollte ich nämlich gerade fragen. Also wie ist denn das der Rahmen von dem Ganzen?
Also der Rahmen?
Also,
ja. Genau, also geschichtlich muss ich sagen, weiß ich gar nicht so genau. Der hat sich mir jetzt nicht so ganz erschlossen, warum jetzt da Zauberei und Wilder Westen ist. Das ist da halt so in dieser Welt.
Muss man einfach hinnehmen, ja, das also keine Fragen hier.
Genau. Ja, also es geht hier auch weniger um die Story. Es geht, glaube ich, wirklich mehr darum, dass man sich frei in einer offenen Welt bewegen kann und die eben erkunden kann. Das ist, glaube ich, das und halt eben levelt und lootet. Das ist so der Reiz, den das Ganze eben ausmacht.
Also der Antrieb besteht daraus, dass man irgendwie in diesem Skilltree weiterkommt und dass man bessere Waffen bekommt und so. Oder irgendwie.
Genau, bessere Ausrüstung. Gibt auch noch die ein oder andere Sammelquest, die man machen kann. Dann gibt es da zum Beispiel den Pfarrer, den kann man dann 10 Bibelpamphlete geben und dafür eine Belohnung bekommen. Die sind auch überall in der Welt verstreut. Oder man kann zerbrochene Schlüssel sammeln und wenn man, ich glaube, auch 10 Stück davon hat, dann kann man die zu einem funktionierenden Schlüssel wieder zusammensetzen und dann irgendwelche Schlösser öffnen. Genau.
Mhm. Also ja, man muss die Motivation zum Weiterspiel wirklich, muss sich da aus dem Antrieb herausgegeben, irgendwie ich möchte dann vorankommen oder bessere Sachen haben, ja.
Ja, genau. So ein bisschen Story ist auch versucht, tatsächlich in diese einzelnen Quests einzubinden. Dann wird einem zum Beispiel gesagt, ich glaube, der Bankier hat irgendwie so ein Geheimfach, oder so einen geheimen Keller, kannst du mal gucken, ob du das findest. Und dann ist viel tatsächlich darauf ausgelegt, dass man keinen Questmarker hat, den man hinterherläuft. Also schon sagt einem schon grob, wo man hin muss auf der Karte. Aber in der Welt selbst hat man gar keine Anzeige. Dann muss man wirklich die Augen offen halten und dann eben diese versteckten Türen finden. Einmal hatte ich sogar eine Quest mit einer Entscheidungsmöglichkeit. Da wurde man gebeten, jemanden umzubringen. Halt so ganz Wilder Westen typisch. Und als ich dann hin bin, habe ich erstmal die Person angesprochen und wir haben uns dann darauf geeinigt, dass ich ihn am Leben lasse und er mir dann zu einer großen Belohnung verhilft und das hat sich tatsächlich auch gelohnt. Aber man hätte ihn da natürlich auch einfach töten können. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwelche großen Auswirkungen nachher noch hat.
Na, wenn es keine so eine überbordende oder umrahmende Story gibt, dann ist das wahrscheinlich unwahrscheinlich.
Genau, aber es entspinnt sich quasi dann im Kopf so eine kleine Geschichte, dass man jetzt diese eine Frau, die einem dem den Auftrag gegeben hat, hintergangen hat. Genau. Das ist halt so das Einzige, was so an Storytelling so passiert.
Ist das dann eigentlich eine Sandbox? Kann man das sagen?
Würde ich schon sagen. Ja, also du hast ja keine übergeordnete Quest, die du eben machen kannst. Du kannst dich frei überall hinbewegen. Hast natürlich das Problem, dass es durch die Gegner und ihre Level natürlich so ein bisschen abgeschlossen ist, ne, oder so ein bisschen abgesteckt wird, wo du hingehen kannst. Aber es zwingt dich jetzt keiner, irgendwie die Quest abzuschließen. Wenn du lieber die ganze Zeit Level-1-Skorpione töten willst, um im Level aufzusteigen, dann kannst du das tun. Wenn du Bock hast, schon in das hochlevelige Gebiet zu gehen und dich da einfach dran zu versuchen, dann kannst du das tun. Von daher würde ich es schon sehr stark als Sandbox bezeichnen.
Da kann ich vielleicht mal ein bisschen was vorweggreifen, weil ich mich dann so ein wenig eingelesen habe, was so die Meinungen aus der Community waren, weil es gibt durchaus ja einige Steam-Reviews auch zu dem Spiel. Und da standen in den eher negativen Kritiken ganz oft, dass die Gegner so ein bisschen Bullet-Sponges sind. Kann das sein, dass diese Person dann einfach zu früh in das falsche Gebiet gegangen sind und da nicht weiterkamen? Oder hast du schon am Anfang das Gefühl gehabt, dass die Gegner eigentlich zu stark sind für das Gear, was man hat?
Naja, es gibt ja einen Unterschied zwischen zu stark und Bullet Sponges. Also unter Bullet Sponges verstehe ich ja, dass sie eben sehr viel Treffer einstecken. Ist egal,
stimmt, wie du sie triffst. Ja.
Und klar, das nutzt das Spiel gerade für Bosskämpfe. Gibt eben auch Gegner in verschiedenen Stufen, würde ich mal sagen, die dann entsprechend besseren Loot geben. Die halten halt auch mehr aus. Also ich hatte zum Beispiel jetzt auch dann in der Höhle einen Bosskampf. Der hat schon etwas länger gedauert, bis der lag. Das ist jetzt aber auch nichts anderes, als das jetzt so ein Borderlands zum Beispiel macht. Das ist auch, finde ich, immer ein Paradebeispiel für Bullet Sponge Gegner.
Ja,
also ja, natürlich hast du das. Aber das hat man ja doch in diesem Genre relativ oft. Deswegen würde ich das jetzt nicht so kritisieren.
Das hat dich auch nicht gestört?
Nö, das hat mich nicht so gestört. Also okay. Was mich tatsächlich eher dann gestört hat, war halt so die fehlende Motivation, eben dadurch, dass es eben jetzt keine übergeordnete Geschichte gibt. Das fand ich halt so, das ist das, was mich jetzt eher davon abgehalten hat, es jetzt noch länger zu spielen, als ich es getan habe.
Mhm. Und diese Zauberkräfte oder das, also im Namen steht ja Wild West and Wizards. Also wie werden denn diese Wizards außer den Zaubern, die man halt als Fähigkeiten hat, in das Spiel integriert? Oder ist es wirklich nur das?
Ja, es ist im Grunde nur das, beziehungsweise natürlich auch über die Gegner. Ne? Du hast halt einmal die Cowboys oder Banditen, gegen die du kämpfst. Und dann hast du eben auch Zauberer, gegen die du kämpfst, die dann eben mit ihren Zaubern angreifen. Und das ist dann nicht so schön, wenn dann drei Flammenmagier auf dich losgehen und dich in Brand setzen wollen.
Mhm. Haben die dann auch so Roben an?
Natürlich, die haben tatsächlich Roben an und man selber trägt auch eine Robe. Das okay. Ist so schön bescheuert.
Also sie haben das wirklich ernst genommen, das kann man ihnen dann
die
lassen.
Die haben das völlig ernst genommen. Also man läuft als Zauberer durch eine Welt, wo eben die eben aussieht wie Wilder Westen, wo auch Leute rumlaufen, die aussehen wie Wilder Westen, aber eben auch Zauberer. Und dann ist der Zaubershop eben neben dem Spiel. Aber das ist da völlig normal. Und irgendwie mag ich sowas.
Ich überlege die ganze Zeit, wie dieser eine Film hieß, wo auch so ein, ach ja, genau, das war.
Aliens gab es mal.
Ja, das, natürlich.
Das fand ich auch einfach herrlich, diese Kombination, die einfach überhaupt nicht zusammenpasst. Irgendwie, weiß ich nicht, finde ich sowas faszinierend.
Aber der Film war doch nicht so gut, oder?
Ich fand ihn auch gar nicht mal so schlecht. Also ich bin halt es ist schon lange her, dass ich ihn gesehen habe. Und ich bin, glaube ich, auch mit dem Mindset rangegangen, dass ich gesagt habe, das ist so bescheuert, das muss auch ein bescheuerter Film sein. Und ja, wenn man mit der Einstellung reingeht, wurde ich ganz gut unterhalten.
Der Hauptdarsteller war auch der von Fluch der Karibik, oder?
Nee, das war, glaube ich, war das nicht mit Harrison Ford und Daniel Craig?
Müssten wir jetzt nachschauen, aber es geht auch am Thema vorbei, es ist nicht so wild.
Ja,
kommen wir zurück zu
Ford und Daniel Craig. Also Indiana Jones okay. Und James Bond. Herrlich.
Wild auf jeden Fall.
Ja, aber genau, an das hatte mich das auch erinnert.
Mhm. Ja, ist ja auch irgendwie so, scheint es öfters zu geben, dass die Leute sich denken, Wilder Westen ist geil, aber ein bisschen ausgelutscht. Lass mal irgendwas anderes dazu machen.
Ja, und bei mir hat es ja funktioniert. Also der Titel hat mit dafür gesorgt, dass ich überhaupt auf dieses Spiel aufmerksam geworden bin.
Weil, gibt es jetzt noch irgendwas, was du hervorheben willst vom Spiel selber?
Ja, ich hätte noch zwei positive und einen negativen Part. Ich fange mal mit den positiven an. Das ist zum einen die Grafik. Man hat einen relativ simplen Stil, der für mich aber gut funktioniert. Der geht auch so ein bisschen in die Low-Poly-Richtung, würde ich sagen. Sehr farbenfroh und das ist eben auch etwas, was ich mag. Und was sie wirklich super hingekriegt haben, ist, wie ich finde, die Beleuchtung. Die fügt auch sehr viel nochmal zur Atmosphäre hinzu. Klar, die Wände und die Böden sind halt alles einfarbige Texturen und die ganzen Möbel. Aber so in Kombination und mit dem Licht und den Schatten sieht es echt schick aus. Man muss ja auch bedenken, das ist ja auch so ein kleines Indie-Spiel. Und da, finde ich, haben sie das optisch echt gut gemacht.
Das finde ich aber auch für so ein Western-Spiel irgendwie wichtig, dass man so Sonnenuntergänge hat und so die Prärie muss so in ein gewisses Licht auch getaucht werden.
Ja, genau. Fantastisch. Und was mich ebenfalls überrascht hat, war die Musik. Die fand ich nämlich auch nicht schlecht. Ja, sie hat sich relativ oft wiederholt, aber du hast so dieses typische Wilder Westen, irgendwie so ein Pfeifen, Und da habe ich mich schon erwischt, dass ich irgendwie auch mal zwischendurch mitgepfiffen habe, als ich da einfach so durch die Steppe gegangen bin. Es hat, also auch das hat viel zur Atmosphäre beigetragen. Auch damit hätte ich bei so einem Spiel, was gerade im Sale für, ich glaube, es war neulich für 3,50 Euro zu haben, echt nicht erwartet habe.
Ja, zu dem Preis müssen wir nachher auch nochmal kommen. Mal
kommen.
Aber jetzt erzähl erstmal nochmal die negative Sache.
Genau, ist auch eine Kleinigkeit. Also die Karte an sich ist nicht schlecht. Finde ich auch schön, dass man eben nur eine grobe Richtung hat, wo man hinlaufen muss, aber dann eben vor Ort suchen muss. Aber was mich total getriggert hat, war, dass die Karte nicht genordet ist, sondern du den Osten oben hast.
Und das klingt tatsächlich das komisch.
Musste ich jedes Mal umdenken. Also das ging gar nicht. Also da weiß ich auch nicht, warum man das macht. Wenn der Westen oben gewesen wäre, das hätte ich noch verstanden. Ja? Aber nee, keine Ahnung. Das gehört
sich. Ich weiß auch nicht, was da der Gedanke dahinter sein soll.
Genau, das waren so die Punkte, die ich auf jeden Fall noch loswerden wollte. Über den Preis wolltest du noch reden?
Ja, ich wollte generell noch so ein bisschen zu der Kritik auch kommen.
Ja,
oder zu dem, was positiv auch geäußert wurde in der Community, wo ich mich so ein bisschen jetzt eingelesen habe, nur so ein paar Stichpunkte aufgeschrieben. Aber ich fand es interessant, dass das Spiel für 12,49 Euro verkauft wird aktuell. Das habe ich dann gesehen auf Steam. Jetzt ist das wahrscheinlich kein Spiel, was einfach so die Leute zum Festpreis kaufen, sondern was man dann im Sale mal mitnimmt, weil man es irgendwie den Titel halt spannend findet, so wie du.
Genau.
Aber wenn du jetzt mal an den Festpreis denken würdest, würdest du sagen, dass der Inhalt das dann auch also rechtfertigt? Also diese 12,49 Euro oder sollte man das, wenn, dann wirklich nur im Sale kaufen?
Schwierig. Also ich finde 12,49 Euro ist jetzt nicht sonderlich viel. Was kostet ein Macis-Menü mittlerweile? Müsste in die ähnliche Richtung gehen. Also du gehst halt einmal, weiß ich nicht, ein Döner-Menü essen zum Beispiel. Dafür finde ich das völlig gerechtfertigt. Das kommt natürlich so ein bisschen drauf an, inwiefern du dich eben selbst motivieren kannst und wie viel Spaß du an einem, ja, ich denke mal doch recht schnell monoton werdenden Spielprinzip hast. Wenn du dich damit abfindest, dass du relativ langsam levelst und eben, ja, dir selbst irgendwie so deinen Weg bahnen musst, du kannst dich natürlich von den Quests leiten lassen, aber wenn man Spaß dran hat, vielleicht in diesem Fähigkeitsbaum so ein bisschen rumzutüfteln, dann kann man das auch für 12,49 Euro mitnehmen.
Ich habe auch gesehen, dass die Leute da sehr unterschiedliche Spielzeiten hatten. Also es ging von so 3 Stunden bis zu über 70 Stunden.
Genau.
Und wo ich mir auch gedacht habe, ist
auf jeden Fall groß genug, dass du da wirklich viele, viele Stunden investieren kannst. Also die ist wirklich jetzt so von der Karte gesehen her überraschend groß. Also ich bin jetzt bei 3 Stunden. Wobei ich damals aber auch irgendwie, weiß ich, glaube ich, 1 Stunde oder so gespielt hatte und jetzt glaube ich nochmal 2. Und ich habe bis jetzt wirklich, bin ich noch wirklich im absoluten Startgebiet. Also ich habe noch nicht viel von der Welt gesehen.
Spannend. Ja, das ist so ein bisschen auch konträr eigentlich zu dem, was ich an Kritik gelesen habe. Also es stand in mehreren negativen, also Daumen runter Kommentaren, dass das Spiel sei unfertig, hätte kaum Inhalte. Und es gäbe seit 2021 eigentlich keine Updates, die vorhandenen Fehler beheben. Jetzt kannst du wahrscheinlich eh dazu nicht viel sagen, also, weil das ist nur die Kritik, genau, die von außen kommt, aber
ich habe, muss ich dazu, also das Spiel ist ein Early Access Spiel. Und naja, es ist jetzt halt offiziell fertig. Und ich verstehe dann auch immer nicht, warum heutzutage eben gefordert wird, dass Spiele immer, weiß ich nicht, noch 10, 15, 20 Jahre supported werden müssen. Wenn der Entwickler sagt, das Spiel ist fertig und es hat auch nicht mehr den Early Access Status, dann verstehe ich immer nicht, warum man dann sagt, es als negativen Punkt, es wird nicht mehr an diesem Spiel weiterentwickelt. Also wenn es kritische Bugs gibt, okay, habe ich jetzt keine gehabt. Für mich lief es wirklich rund. Genau, deswegen verstehe ich diese Kritik immer nicht, weil mittlerweile erwartet man das irgendwie. Vielleicht sind auch gerade Early Access Titel dafür prädestiniert, weil ich auch das Gefühl habe, dass sowas wie die Version 1.0 mittlerweile auch nicht mehr heißt, das Spiel ist jetzt fertig, sondern wir wollen jetzt den Vollpreis dafür nehmen und dann wird es halt trotzdem noch irgendwie jahrelang weiterentwickelt. Und ich kann auch verstehen, dass das Team das jetzt nicht mehr weiter unterstützt, denn es ist, so wie ich das sehe, kein großes Team und mittlerweile arbeiten sie an einem anderen Spiel seit eben 2021.
Ich glaube, das hat irgendwie gerade bei größeren Titeln halt immer etwas damit zu tun, was du am Anfang versprochen bekommst. Also, was sagt das Entwicklungsstudio? Wollen wir in der Zeit vom Early Access oder bis zum Ende des Early Access eigentlich fertig haben und mit dieser Erwartung kaufst du ja dann das Spiel. Also du steigst dann vielleicht im Early Access schon ein, weißt aber ungefähr, das ist die Roadmap. Ja, aber bei diesen kleinen Spielen muss man ja irgendwo auch damit rechnen, dass das mal anders laufen kann.
Klingt jetzt so, als hätten sie ihre Versprechen nicht eingehalten. Dazu kann ich nichts sagen. Hier ist keine Roadmap mehr auf der Steam-Seite einsehbar. Genau, also ich wüsste jetzt aber nicht, was sie jetzt noch versprochen haben sollten, was jetzt nicht drin ist. Also wenn wirklich diese gesamte Welt mit diesen Missionen gefüllt ist, dann kann man sich da über zu wenig Content nicht beschweren. Denn ich glaube, das Spiel ist es das, was es sein will.
Ja, voll. Und sag doch noch mal ein bisschen was zu dem Entwicklungsstudio, weil das würde ja ein bisschen auch Kontext dafür geben, um was für Dimensionen es sich hier überhaupt handelt. Ne?
Genau, also viel habe ich nicht gefunden. Tatsächlich nur so ein bisschen was, was sie halt selber auf der Steam-Seite dann zu dem Spiel schreiben. Da schreiben sie eben, dass sie ein kleines Indie-Studio sind. Und man muss auch sagen, sie publishen halt das Spiel auch selber. Ne?
Okay, krass.
Das kommt eben auch noch dazu. Deswegen gehe ich jetzt nicht davon aus, dass sie damit jetzt sonderlich viel Geld verdienen und dass sie ein sonderlich großes Team sind. Was haben sie bisher für Spiele gemacht? Das war ihr zweites Spiel, das sie je gemacht haben. Ihr erstes Spiel hieß Salt und mittlerweile arbeiten sie an Salt 2. Dabei handelt es sich eigentlich um ein relativ ähnliches Spiel. Es ist auch wieder ein Open-World-Spiel, allerdings ist es ein Piratenspiel. Hat mich jetzt von dem Trailer so ein bisschen an Skull and Bones erinnert oder an, wie heißt das von Microsoft? Habe ich schon wieder vergessen.
Ja.
Genau, aber man segelt da eben auch
Sea
wieder.
Of Thieves.
Sea of Thieves, genau. Man segelt eben als Pirat hier durch die Gegend. Man kann eben jagen gehen, man kann andere Piraten bekämpfen, angeln, Schätze heben. Man kann, hat sein Schiff, mit dem man eben unterwegs ist, das man anpassen kann. Das klingt eigentlich ziemlich cool, hat auch wieder eine ähnliche Optik. Sogar finde ich schicker noch wieder als Wild West and Wizards. Und das werde ich mir auf jeden Fall nochmal genauer angucken. Und sie haben das Ganze mit einer Kickstarter-Kampagne begonnen. Da habe ich die Seite jetzt natürlich nicht offen. Kann ich aber nochmal eben gucken, weil es mich das interessieren würde. Da haben sie, um vielleicht auch nochmal um die Dimensionen zu reden, sie wollten $30.000 haben und sie haben $35.355 gesammelt. Ja, also
okay,
das ist so sicherlich nicht das einzige Budget, aber das ist halt so das Budget, über das wir hier sprechen. Und dafür
wahrscheinlich auch
machen sie ganz gute Arbeit.
Mhm. Wahrscheinlich könnte mir vorstellen, dass diese Kickstarter-Kampagne sogar relativ unerfolgreich ist oder als unerfolgreich zählen könnte. Weil ich habe mir irgendwie mal gemerkt, dass diese Kampagnen oft nur noch gemacht werden, um Publishern oder möglichen Publishern zu zeigen, dass es Interesse an den Spielen gibt und diese Initialwerte einfach ziemlich niedrig sind. Aber gut, das gilt vielleicht auch nur für so große Studios.
Also,
I don't know.
Jetzt nicht unterschreiben. Also ja, also Kickstarter muss man mittlerweile natürlich ein bisschen kritisch sehen. Da, also es gibt, das sehe ich auch viel im Brettspielbereich, halt zum einen die Großen, die sagen, wir machen jetzt Kickstarter als Vorbestellung im Grunde. Genau, und dann gibt es vielleicht noch die Studios, das war, glaube ich, damals bei Iron Harvest so, dass die einfach das genutzt haben, um möglichst lange unabhängig zu sein, bis sie eben zu einem Publisher gehen müssen. Und ja, kann sein, dass es eben auch welche gibt, die das eben nutzen, um halt zu zeigen, es gibt Interesse. Aber es gibt auch immer noch Indie-Studios, die eben das nutzen, um eben dieses Spiel überhaupt ja machen zu können. Und ja, ich könnte mir gut vorstellen, dass so eine erfolgreiche Kampagne, und in dem Fall haben sie ja das Geld bekommen, was sie wollten, auch dafür sorgen kann, dass man vielleicht dann das Spiel eben so weit entwickeln kann, dass man dann doch eben nochmal einen Publisher findet, weil der natürlich jetzt auch weniger Geld investieren muss, ne? Weil das Spiel ja dann, weiß ich nicht, im Grunde schon fertig oder eben fast fertig ist. Und da eben dann wenig finanzielles Risiko hat, dann eben nur noch das Marketing zu machen. Ist jetzt alles nur von mir spekuliert, weiß ich nicht, aber so könnte ich es mir halt eben vorstellen.
Ist dieses Piratenspiel, also der zweite Teil, jetzt auch schon im Early Access?
Ja, ist im Early Access, gibt es für €16,79. War aber auch schon mal um die Hälfte reduziert, zuletzt vor 8 Tagen.
Ah ja, nee, stimmt. Dann war vielleicht diese Initialfinanzierung auch irgendwie dazu da, überhaupt das Spiel mal so weit zu bekommen, dass man es in den Early Access bringen kann. Ne? Das kann natürlich auch sein.
Genau.
Ja, schön. Also gib mal ein Endfazit. Was würdest du dem Spiel eine Note geben wollen?
eine Note.
Dann haben wir noch nie gemacht.
Vielleicht, das haben wir wirklich noch nie gemacht. Würde ich es vielleicht so bei einer 6 bis 7. Also wie gesagt, es gibt viel, was mir daran gefällt, aber so Langzeitmotivation habe ich jetzt nicht gefunden.
Mhm.
Genau.
Alles klar. Dann sind wir damit durch, würde ich sagen,
dann
sind oder? Wir
damit durch. Dann wäre natürlich jetzt die Frage, was hast du denn gespielt?
Ja, ich habe gespielt ein Spiel mit dem Namen Beyond Normandy, Assignment Berlin oder Berlin, würde man dann sagen. Eine Art Call of Duty Klon, also das erste Call of Duty ohne ein Klon, der man erst sein kann, den man nicht sein kann, weil das Spiel vor dem ersten Call of Duty rauskommt. Das ist so ein bisschen komische Gemengelage, aber die Parallelen sind doch sehr eindeutig, weil es auch im Zweiten Weltkrieg spielt und eine ähnliche Shooter-Mechanik vielleicht hat und so. Da können wir gleich nochmal drauf eingehen, ja.
Ja, interessant. Battlefield war doch auch so um den Dreh, oder? Nee, das war...
Kam das erste Battlefield nicht noch in den 90ern raus?
Das ist die Frage.
Also 1942 müsste das gewesen sein. Also es spielt zu einem ähnlichen Zeitpunkt, aber...
Ja.
Das ist schon eher ein linearer, oder es ist ein linearer Shooter. Das ist auch die Parallele zum ersten Call of Duty. Also man hat Level, Missionen, die man nacheinander abschließt, mit einem klaren Story-Fokus.
Genau, aber so war, glaube ich, das erste Battlefield, auch wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und das ist auch Anfang der 2000er erschienen, nämlich 2002.
Okay.
Also scheint es in dem Jahr vielleicht so ein bisschen, weiß ich nicht, irgendwie... Hatten die Leute Bock drauf vielleicht in der Zeit?
Weltkriegsshooter waren irgendwie so ein bisschen on vogue, würde man sagen. Ja,
genau.
Also ich bin über das Cover tatsächlich zu dem Spiel gekommen. Das wollte ich noch sagen. Also ich hatte das auf einer großen Datenbank gesehen und hatte dann gedacht, oh, da klicke ich mal drauf, war so ganz unvoreingenommen. Und habe dann noch drauf gelesen, das war dann so ein Zitat, Liberate Europe from the Iron Grip of the Third Reich. Und da dachte ich mir, oh, das muss ich spielen, das ist bestimmt ein richtig gutes Spiel, ja.
Mit Sicherheit. So, jetzt sagst du Anfang der 2000er, das heißt, die Grafik ist wahrscheinlich erstmal nicht mehr so gut gealtert, würde ich mal sagen.
Ja, also ich weiß nicht, ob jetzt alle Spiele aus der Zeit so schlecht gealtert sind wie Beyond Normandy. Aber Beyond Normandy ist auf jeden Fall ziemlich hässlich. Also das kann man einfach nicht anders sagen. Das Spiel insgesamt ist eine große Katastrophe, würde ich behaupten. Dass überhaupt alle Missionen spielbar sind, hat mich schon überrascht. Aber ja, die Grafik, wenn man jetzt da konkret ins Detail schon gehen möchte, ist ziemlich matschig, teilweise auch wirklich schlecht designt. Also die Gegner sind natürlich Nazis, also Wehrmachtssoldaten. Und die haben halt alle ihre klassische graubraune, was auch immer, Uniform an. Und die Texturen haben aber voll oft genau diese gleiche Farbe. Also, und dann siehst du die Gegner einfach nicht. Du wirst von irgendwo beschossen und fragst dich so, woher ist das eigentlich? Also hast dann auch kein Feedback, du kriegst nur Damage und musst dann die Gegner irgendwie aus dem Pixelbrei heraus identifizieren. So.
Mhm. Okay. Ja, ich würde das Feld eigentlich gerne irgendwie mal ein bisschen von hinten aufrollen, einfach mal. Bei einem Shooter, da muss ja der Sound auch schön knallen, oder? Im wahrsten Sinne des Wortes. Hat das hier schön geknallt oder war das eher etwas, wo man gesagt hat, ich mute mal lieber?
Du wischst mich jetzt ein bisschen so auf dem falschen Fuß, weil ich habe mir über vieles bei diesem Spiel Gedanken gemacht, aber ich habe mir nichts zu dem Sound aufgeschrieben.
Aber dann kann er ja nicht so schlimm sein. Also dann, wenn
er
nicht
nervt nicht. Okay, es ist das Einzige im Spiel, was nicht nervt, gut, ist der Sound.
Perfekt. Aber okay, du hast ja die Story eben schon mal so ein bisschen angerissen und gesagt, dass es so Level sind. Wie wird die Story denn inszeniert?
Also es fängt damit an, dass man auf den Ladescreens so kleine Textfelder hat, wo so ein bisschen immer die Missionsbeschreibung ist, was jetzt gerade Phase ist. Es geht insgesamt darum, dass man, glaube ich, ein amerikanischer Soldat ist, der in Ende des Zweiten Weltkriegs in der Umgebung um Berlin abgeworfen wird. Und du hast den Auftrag, den Obersturmbannführer Hartmann zu eliminieren. Also das ist das Ziel und auch die letzte Mission. Es gibt insgesamt 10 Missionen und man tut sich da eben durch die verschiedenen Level kämpfen. Die Missionen sind natürlich immer ein bisschen anders aufgebaut. Mal gibt's eine Fahrzeugmission, mal gibt's eine Infiltrationsmission, mal wird man belagert. Aber ja, das klingt jetzt alles ein bisschen besser, als es dann am Ende des Tages wirklich ist. Da würde ich nachher gerne mal noch zwei Beispiele geben, warum das alles so scheiße ist. Aber ja, das ist so die Grundstruktur.
Okay. Ich habe mir auch zwei Reviews angeguckt, die habe ich mir aus dem Russischen übersetzen lassen, weil mehr habe ich auch nicht gefunden. Eine gab eine 4,7 von 10, eine andere eine 20 von 10, aber ich fand ja den einen Satz sehr schön und vielleicht kannst du einfach ein bisschen mehr dazu sagen, ob du das auch so empfunden hast. Kurz gesagt, ein sehr uneinheitliches Produkt, das an einigen Stellen Teile von sich zeigt, die es zu einem anständigen Spiel machen könnten, wenn auch nicht zweiklastig, aber immerhin. Hast du das auch so empfunden und könntest du das etwas ausführen, was für Teile da man da so hat?
Boah, okay. Ja, also wenn man so an das erste Call of Duty denkt und so ein bisschen sich überlegt, was hat das so dann ausgemacht, was war da so irgendwie auch cool dran, dann ist das ja schon irgendwo die Inszenierung auch und dass man eben halt diese Story Schritt für Schritt weitergeht. Und bei dem Spiel haben sie auch versucht, also bei Beyond Normandy halt eine Geschichte zu erzählen, aber man merkt an allen Enden, dass ihnen irgendwie die Ressourcen dann eben gefehlt haben, um diese spannende Geschichte zu erzählen. Also die Grundprämisse, diesen Obersturmbandführer Hartmann zu eliminieren und sich da von Level zu Level zu kämpfen, ist ja an sich irgendwie cool. Aber dann scheitert es halt schon daran, dass das Gameplay an sich extrem statisch ist. Also das fängt schon dabei an oder das zeichnet sich dadurch aus, dass sich die Gegner nicht bewegen. Also das gab es schon im ersten Doom, dass die Gegner die in dem Shooter sich bewegen können und auf deine auf dich reagieren. Und in dem Spiel ist das so wie ein umgekehrtes Moorhuhn. Also du kannst dich zwar bewegen und auf die schießen, aber die sind jedes Mal, wenn du das Level neu startest, am gleichen Fleck.
Okay, also selbst beim Moorhuhn haben sich die Gegner bewegt.
Genau, deswegen sage ich umgekehrt, da konntest du dich ja nicht bewegen.
Ja, nach links und rechts.
Okay, dann ist es sogar schlechter als Moorhuhn.
Also klingt dann jetzt wie eine Schießbude. Also,
es ist ein bisschen wie eine 3D-Schießbude.
Okay, jetzt bin ich aber doch etwas entsetzt. Also, da hätte ich gar nicht mit gerechnet, weil das geht ja gar nicht.
Ja, also das ist das Einzige, wo sich die Gegner bewegen, ist, wenn sie einen geskripteten Pfad haben. Also es gibt zum Beispiel in einer Mission die Stelle, wo du zu so einer Art Graben gehen sollst und du sollst den Angriff von den Wehrmachtssoldaten abwehren. Also du bist dann bei so einem russischen Camp irgendwie, sollst sie unterstützen und die sagen dir, hey, geh mal dahin und verhindere, dass die uns hier überrennen. Und dann gehst du dahin und dann siehst du, wie halt diese immer wie so Wellen von Gegnern auf dich zulaufen und noch während die auf dich zulaufen, kannst du sie schon abschießen. Aber die laufen jetzt nicht irgendwie organisch und versuchen da irgendwie hinter Deckung zu gehen oder so und dann Stück für Stück vorwärts zu kommen, sondern die laufen einfach wie bei so einer, wie beim im Ersten Weltkrieg das noch war, über die Heide und ja, du kannst dann wirklich wie beim Moorhund da so stehen und die eins nach dem anderen abschießen. Und wenn die Mission habe ich auch direkt, tatsächlich, das war die erste Mission, die ich mal nicht geschafft hatte, weil die ab einer gewissen Distanz macht deine Waffe einfach keinen Schaden mehr. Und dann waren es irgendwann halt so viele, dass die dann doch wieder zu dem Punkt hingekommen sind und die treffen dann schon irgendwann auch mal. Und ich hatte da die Heilung schon benutzt, die dann natürlich auf dem Boden rumliegt. Und dann musste ich das nochmal machen. So.
Okay, ja, das hört sich dann aber wirklich schon sehr, also gar nicht mal so toll an. Also das macht ja eigentlich doch auch Spaß an so einem Shooter, eben, dass die Gegner sich bewegen. Also es ist ja eigentlich eine, weiß ich nicht, das ist wie, dass so eine Schussmechanik drin sein muss.
Ja, voll. Und da merkt man einfach, dass das Spiel wahrscheinlich in einem halben Jahr oder so zusammengeklöppelt wurde. Mhm. Also es gibt schon einige interaktive Elemente. Also es gibt zum Beispiel eine Mission, da fährt man einen Panzer. Und muss den dann so eine, der Panzer fährt von alleine und man muss nur schießen. Und hat dann halt immer mal wieder so Gegner, die auf der einen Seite auftauchen oder auf der anderen Seite auftauchen und einen dann versuchen abzuschießen. Aber ja, es ist dann wirklich wie Moorhuhn. Also, dass du einfach nur mit der Panzerkanone, also es ist auch eine Gatling-Gun, keine so einen Panzerrohr oder wie auch immer das heißt. Ich kenne mich da auch nicht aus. Ja, und ich habe dann die letzten 5 Minuten, der Panzer hatte nur noch so ein Leben gefühlt, musste ich dann immer ganz genau aufpassen, dass ich die auch rechtzeitig abschieße, damit die ja nicht auf die Idee kommen, mich dann mal abzuschießen, weil ich gar keinen Bock hatte, die Mission nochmal zu machen.
Ja, kann ich nachvollziehen. Wie viel Spielspaß kam denn insgesamt auf?
Ja, das ist irgendwie eine schwierige Frage. Also ich hatte dann so eine morbide Faszination für das Spiel. Ich habe das auch fast durchgespielt. Ich habe bis auf die letzte Mission alle Missionen gemacht. So ungefähr 2 Stunden gebraucht, aber auch, weil ich mich oft dumm angestellt habe. Und das Spiel einfach schlecht designt ist, muss man auch dazu sagen. Also die Gegner schießen manchmal einfach durch die Wände durch, obwohl ich die noch gar nicht sehen kann und selber nicht abschießen kann. Oder dann geht einem mal die Munition aus, dann muss man die Panzer mit der Gatling Gun abschießen. Das geht, also die kriegen auch Damage, die bluten sogar die Panzer. Also ist geil. Aber dauert natürlich länger. Jetzt habe ich einen Faden verloren. Ach ja, genau, dann die Spielzeit. Die ist jetzt so eigentlich, wenn man wirklich straightforward durchspielt, 1 Stunde, will ich mal so sagen.
Das ist,
also das geht recht schnell.
Nicht so viel.
Ja. Und ja, das Spiel krankt wirklich leider an allen Ecken und Enden. Das fängt schon in der ersten Mission an. Die erste Mission ist wirklich, ist keine Mission, aber es wird als Mission betitelt. Du fällst aus dem Flugzeug, also das Flugzeug wird abgeschossen und du musst rausspringen. Und dann hast du so ein Minigame mit einem Pfeil in der Mitte des Bildschirms. Also du fliegst also immer weiter dem Boden entgegen und du hast einen Pfeil in der Mitte. Und das Spiel sagt dir, der Pfeil darf nicht rot werden. Also du musst dann die WASD so bewegen, dass der Pfeil immer grün bleibt und nach unten zeigt. So, Jan, jetzt habe ich eine Rot-Grün-Schwäche.
Ich
sehe nicht, wann der Pfeil rot wird.
Das ist schlecht.
Ja, ich habe mir so gedacht, okay, ich kann es deinstallieren. Ich bin raus. Ich habe es dann trotzdem hinbekommen. Einfach indem ich halt geschaut habe, dass der Pfeil immer in der Mitte ist. Und an sich ist es auch nicht schwierig. Aber das ist halt schon das erste Mal, wo du dir denkst, Leute, das könnt ihr nicht machen. Also ihr müsst euch doch mal...
Da sind wir vielleicht auch ein bisschen verwöhnt heutzutage, dass viele Spiele mittlerweile ja Farbenblind-Modi haben. Das war zu der Zeit eben nicht. Da hat man sich einfach keine Gedanken darüber gemacht. Und wenn man kein Geld und keine Zeit hat, dann sowieso schon nicht. Würde ich jetzt einfach mal
geschenkt behaupten. Ja, dann kommst du halt auf den Boden an, hast du diesen Sprung dann überlebt, läufst 1 Meter und hast einen Ladescreen in die nächste Mission. Und dann bist du irgendwo ganz anders. Also, ja, das ist dann, wo man sich denkt, ich habe jetzt noch nicht wirklich was gemacht. Das hat 2 Minuten gedauert und ich bin schon wieder irgendwie im Ladescreen und muss jetzt, komme hier eigentlich gar nicht richtig vorwärts. Das war dann schon alles sehr, sehr scheiße, kann man einfach sagen.
Das darf man sagen,
und, klar. Der Spielspaß ist gering. Also, kann man nicht anders sagen.
Ich hätte noch eine Frage, und zwar wird in einer anderen Rezension hier geschrieben, dass es ein Buggy-Rennen auf einer Bergserpentine gab.
Oh ja, die Mission ist auch anders wild. Es gibt diese Mission, wo man mit so einem Wehrmachtsauto diese Straße entlang fahren muss und auf der Straße sind immer wieder so Patrouillen, natürlich auch statisch, einfach an derselben Stelle immer so Soldaten. Und das Krasseste, das habe ich auch noch nie gesehen, noch nie. Du fährst dieses Auto gleichzeitig, während du schießt. Also du hast auf den WASD, was ursprünglich übrigens auf ESDF liegt. Also die ursprüngliche Steuerung ist ESDF und nicht WASD, habe ich erstmal umgelegt, ging immerhin. Maussensitivität kann man dafür nicht einstellen. Und das ist auch ein grundsätzlich großes Problem bei dieser Automission. Weil du kannst das Auto steuern und dann fährst du da diese Straße entlang. Es ist übelst schnell. Also das Auto hat so gefühlt einen dreifachen Turbo eingebaut und Dauernitro an. Und dann fährst du mit diesem extrem schnellen Auto und musst gleichzeitig mit der Maus versuchen, diese Soldaten abzuschießen. Was natürlich überhaupt nicht funktioniert. Also keine Chance. Vielleicht so 1/10 der Soldaten, die da auf dem Weg sind, kannst du tatsächlich abschießen. Das Ding ist bloß, und jetzt kommt dann, weswegen man die Mission auch locker easy schafft, du brauchst es auch nicht. Du kannst sie einfach umfahren. Also du fährst einfach immer gegen die Soldaten, dann huckt, also dann hält das Auto kurz so ein bisschen an und der Soldat stirbt halt. Dann fährst du weiter und kannst da ganz entspannt durch die ganze Map. Das Einzige, was du nicht machen darfst, ist ganz am Ende der Straße, bevor das Level endet, sind so ein paar Fässer aufgebaut. Wenn du in die fährst, bist du instant tot und musst die ganze Mission nochmal machen.
Ach schön, also gibt es auch keine Checkpoints zwischendrin.
Bei der Mission nicht. Bei anderen Missionen gab es immer wieder Checkpoints, wo wir auch wieder drüber reden könnten. Ganz schlechtes Designentscheidung, Checkpoints so zu setzen, dass wirklich du, wenn du einen Meter läufst, direkt abgeschossen wirst. Und der Checkpoint merkt sich aber, wie viel Leben du hattest. Und ich bin dann einmal in einen Checkpoint geraten, da hatte ich noch 5 Leben und bin einfach die ganze Zeit instant gestorben, weil ich einfach nichts mehr machen konnte. So. Dann habe ich mich dazu entschieden, einfach durch das Level durchzusprinten. Man sprintet nämlich so schnell, dass die Gegner einen meistens nicht treffen.
Ja.
Auch eine Methode. Ja. Also, was soll man sagen? Das Spiel ist wahrscheinlich in sehr kurzer Zeit von nicht so vielen Leuten durchgeklöppelt worden. Aber das entschuldigt trotzdem nicht die Qualität des Produkts. Weil es wurde für 17 Euro oder so oder 17 Dollar, glaube ich, verkauft, habe ich irgendwo gelesen. Also.
Das ist ja ungefähr das, wie das Spiel, was ich ja eben dann noch gesagt hatte, dieses Piratenspiel.
Ja, voll. Und das ist das einzig Gute. Ich will mal noch eine positive Sache sagen am Ende. Es gibt relativ viele Waffen. Also bestimmt 20 oder 25 unterschiedliche. Und im Laufe der 10 Missionen kriegt man auch immer wieder neue. Das sind oft nur Variationen einer bestimmten Waffe. Also zum Beispiel dann ein bisschen andere Maschinenpistole oder ein bisschen anderes, ein anderes Repetiergewehr. Am Ende zum Beispiel in der vorletzten oder letzten Mission, glaube ich, kriegt man dann auch ein Repetiergewehr mit Fernrohr, das man auch braucht, um den Obersturmbahnführer Hartmann zu töten, den es übrigens, glaube ich, in dieser Form nicht gibt. Just saying. Also es ist keine, basiert nicht auf einer wahren Begebenheit. Und ja, die Waffenvielfalt ist aber da schon ganz nett und die Waffen fühlen sich auch okay an. Also es ist, das ist das kleinste Übel von allen. Das Shooter-Gameplay an sich ist das kleinste Übel von allen.
Okay. Vielleicht so Richtung Abschluss. Ich würde jetzt mal nicht nach einer Note fragen, aber ich habe es hier gerade.
Ich muss noch über den Entwickler reden.
Ah ja, stimmt, der Entwickler. Entschuldigung, das habe ich ganz vergessen. Ja, wer hat es denn entwickelt?
Wer ist zuständig für dieses Verbrechen? Sporing Interactive Media ist zuständig gewesen. Ein Studio, das es mittlerweile nicht mehr gibt. Die wurden gegründet 2001 von Harald Riegler und Gerhard Seiler. Unter den Namen kann man schon so ein bisschen erkennen, dass das ein deutschsprachiges Studio war. Und zwar hatten die ihren Sitz in Österreich, in Wien. Und interessanterweise ist Sporing auch gar nicht so klein gewesen. Also 2016 hatten die angeblich über 100 MitarbeiterInnen. Also schon eine größere Hausnummer. Dass man die nicht kennt, liegt vor allem daran, dass sie halt nur so, ja, wenn man jetzt böse ist, würde man es Trash-Games bezeichnen. Also so Low-Budget-Spiele, die haben auch für alle Konsolen entwickelt. Die Wii, die Xbox 360, die PlayStation 3, den PC, die PlayStation 2, die Xbox, Nintendo DS, iOS, PlayStation und Game Boy Advanced. So. Das haben die alles Spiele gemacht. Und vor allem, Jan, die haben in den, wie viele Jahren sind es? Na, 17 Jahre. Haben die über 40 Spiele entwickelt.
Ja, wenn die alle so in der Art waren, dann kriegt man das vielleicht hin.
Ja, also das muss man auch erstmal schaffen, ne? In so einer kurzen Zeit.
Ist da irgendein Spiel dabei, was die entwickelt haben, von dem man zumindest mal gehört hat? Also ich muss ja sagen, ne, also von Beyond Normandy Assignment Berlin hatte ich bisher überhaupt nichts gehört.
Nee, das ist auch gut so. Aber was man vielleicht kennen könnte, ist Panzer Tactics DS. Das ist aus dem Jahr 2007. Dem Namen kann man schon entnehmen, dass es ein DS-Spiel ist, also für den Nintendo DS entwickelt wurde. Es ist so eine Art Hexfeld-Taktik-Panzerspiel, auch im Zweiten Weltkrieg. Und das hat in dem Jahr oder das Jahr drauf den Deutschen Computerspielpreis als bestes Konsolenspiel bekommen. Hat auch von allen Spielen als einziges eine Bewertung im User-Score bei Mobi Games über 6, irgendwas, 7,1 oder so. Also wahrscheinlich auch auf der Qualitätsstufe das beste Spiel, was sie jemals rausgebracht haben.
Ja, nicht schlecht.
Und jetzt, um das Ganze aber trotzdem mit was Negativem abzuschließen, der Gerhard Seiler, das möchte ich hier explizit erwähnen, der Gründer, der hat immer noch Firmen, also eine Gaming-Firma, die macht so Handy-Games, erstmal nicht verwerflich, kann man machen, aber die entwickeln auch Rapcat, heißen die, Casino-Anwendungen. Also so richtige, räudige Gambling-Scheiße. die den Leuten das Geld aus der Tasche zieht. Und das finde ich wirklich verwerflich. Also man kann Spiele entwickeln und so, aber wer sowas produziert, der hat bei mir, der kriegt in diesem Podcast keine gelobenden Worte von mir. So.
Alles klar. So, meine Abschlussfrage. Ja. Ich habe es hier gebraucht gefunden für 1,92 Euro. Ist es das wert?
Nein, dafür sollte man Geld bekommen. Also das Studio. Studio wird das Spiel. Upsala.
Ja.
Ja.
Gut.
Und vielleicht abschließend, das Studio gibt es in anderer Form tatsächlich immer noch. Also ich habe nur die halbe Wahrheit gesagt, weil heute heißt es Purple Lamp Game Development. Was einem vielleicht was sagen könnte. Die gehören zu THQ Nordic. Die haben dieses neuen SpongeBob-Spiele gemacht. Gilde 3, Disney Epic Mickey Rebrushed. Das ist ein Remake von diesem Epic Mickey Spiel. Die haben aber damals, als das Boring aufgelöst wurde, als die in Insolvenz gegangen sind, haben die nur 30 Leute übernommen.
Ja.
Also das ist jetzt nicht eine direkte Fortführung.
Okay. So. Ja gut, Gilde 3, da haben ja viele Studios dran gearbeitet, sag ich mal. Waren das die, die
es dann zu Ende geführt haben? Oder? Ich weiß nicht. Ich glaube, sie haben es dann als letztes gemacht, aber ich bin mir auch nicht sicher. Das habe ich jetzt aus dem Wikipedia-Artikel auch nicht mir merken können.
Ah doch, sie werden bei Steam als Entwickler aufgeführt. Na okay, spannend.
Also ich glaube, diese SpongeBob-Spiele zum Beispiel, also diese beiden SpongeBob-Spiele, die waren von der Qualität gut. Und von Disney Epic Mickey Rebrushed habe ich jetzt auch nicht gehört, dass das so eine Vollkatastrophe gewesen sein soll.
Hm.
Also ich glaube, diese Trash-Historie von dem alten Studio wurde nicht so weitergeführt. Also das ist jetzt deutlich hochqualitativer als ja das, was wir davor gesehen haben.
Alles klar.
Spielt es nicht. Ja, dann sind wir durch für heute, oder?
Ja, dann sind wir schon wieder am Ende.
Wir haben uns gar nicht ausgemacht, was beim nächsten Mal so drankommt. Das wird also eine Überraschung.
Genau, aber das ist ja auch schön. Dann habt ihr etwas, worauf ihr euch freuen könnt.
Voll. Dann wünschen wir euch noch eine gute Zeit. Schaut mal bei uns im Forum auf community.wasted.de vorbei und lasst einfach einen Kommentar zur Folge da, wenn ihr da Bock drauf habt. Ja, macht's gut.
Tschüss.
Das war eine Produktion von mindestens 10 Zeichen. Weitere spannende Podcasts und Beiträge rund um Games, Technik und vieles mehr findet ihr unter m10z.de. Möchtest du Teil unseres freien Kollektivs werden und selbst Inhalte veröffentlichen, dann ist das kein Problem. Schreib uns einfach eine Nachricht. Alle Kontaktmöglichkeiten dazu findest du auf unserer Website. Hat dir an der aktuellen Folge etwas besonders gefallen oder möchtest du Kritik üben? Besuch uns doch im Forum unter community.wasted.de.